Ja, ich möchte uns heute ein Wort geben, mitgeben aus dem Römer Kapitel 1. Also wer eine Bibel dabei hat, dem lege ich aufs Herz, schlagt ruhig mit auf und verfolgt, ob das, was ich euch sage, auch richtig ist. Denn jeder kann sich irren, aber Gottes Wort kann sich nicht irren. Ne? Ich möchte lesen ab Vers 8. Zuerst danke ich meinem Gott durch Jesus Christus für euch alle, dass man von euren Glauben in aller Welt spricht. Denn Gott ist mein Zeuge, dem ich in meinem Geist diene am Evangelium von seinem Sohn, das ich ohne Unterlass euer gedenke. Und alle Zeit in meinem Gebet flehe, ob sich's wohl einmal fügen möchte, durch Gottes Willen, dass ich zu euch komme. Denn mich verlangt danach, euch zu sehen, damit ich auch etwas mitteile an geistlicher Gabe, um euch zu stärken. Das heißt, damit ich zusammen mit euch getröstet werde durch euren und meinen Glauben, den wir miteinander haben. Ich will euch aber nicht verschweigen, liebe Brüder, dass ich mir oft vorgenommen habe, zu euch zu kommen, wurde aber bisher gehindert, damit ich auch unter euch Frucht schaffe, wie unter anderen Heiden. Ich bin ein Schuldner der Griechen und der Nichtgriechen, der Weisen und der Nichtweisen. Darum, so viel an mir liegt, bin ich willens, auch euch in Rom das Evangelium zu predigen. Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist eine Kraft Gottes, die selig macht allen, die daran glauben, die Juden zuerst und ebenso die Griechen. Denn darin wird offenbart die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, welcher kommt aus Glauben in Glauben, wie geschrieben steht. Der Gerechte wird aus Glauben leben. Denn Gottes Zorn wird vom Himmel her offenbart über alle gottlosen Wesen und alle Ungerechtigkeit der Menschen, die der Wahrheit durch Ungerechtigkeit niederhalten. Denn was man von Gott erkennen kann, ist unter ihnen offenbar. Denn Gott hat es ihnen offenbart. Denn Gott ist unsichtbare Wesen, das ist seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit der Schöpfung der Welt ersehen aus seinen Werken. Wenn man sie wahrnimmt, sodass sie keine Entschuldigung haben. Denn obwohl sie von Gott wussten, haben sie ihn nicht als Gott gepriesen, noch ihm gedankt, sondern sind dem Nichtigen verfallen in ihren Gedanken. Und ihr unverständiges Herz ist verfinstert. Da sie sich für weise hielten, sind sie zu Narren geworden und haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes vertauscht mit einem Bild gleich dem eines vergänglichen Menschen und den Vögeln unter vierfüßigen und der kriechenden Tieren. Ja, erstmal bis dahin. Ich möchte heute die Predigt über das Thema stellen: Kann man Gott erkennen, dass es ihn gibt? Woran können die Menschen oder wir Menschen Gott erkennen, dass es ihn gibt? Vielleicht zuerst noch mal ein paar Gedanken zum Römerbrief. Der ist ja vom Apostel Paulus geschrieben worden. Ja, Paulus schrieb diesen Brief an die Christen von Rom im Jahr 57 nach Christus. Wahrscheinlich, als er in Korinth war. Er sagte, dass die ganze Welt von dem Glauben der Christen in Rom sprach. Im Jahr 57 nach Christus. Also, bereits bevor Paulus selbst in Rom war, gab es schon Christen, die an Jesus Christus, den Retter und Erlöser, glaubten. Also, man muss sich das mal zeitlich so mal, mal genau vor Augen führen, das waren 25 Jahre nach der Kreuzigung und Auferstehung Jesu. Also keine lange Zeit. Da war, wenn er jetzt hier, jetzt habe ich heute keine Karte dabei, aber so ein bisschen Geografie haben wir ja im Kopf. Wenn wir hier auf der einen Seite Jerusalem sehen und dann irgendwo hier Rom, ja. Umgekehrt. Genau, so muss ich es machen. Ja. Also Jerusalem und Rom. Ja. Also es waren weit auseinander, die beiden Städte. Jerusalem, die Provinz des Römischen Reiches, abgelegen. Und 25 Jahre später wussten schon die Leute in Rom, in der Hauptstadt des Römischen Reiches, was vorher dort geschehen ist. Damals gab es ja noch kein Internet, wo in Sekundenschnelle die Nachrichten verbreitet wurden. Also war da schon eine unglaublich kurze Zeit, wie sich das Evangelium auch ohne Flugzeug und ohne Handy und ohne Telefon und Internet in so einer Zeit verbreitet hat. Also alleine, wenn man sich vor Augen führt, dass jetzt dieser Glaube an Jesus, den auferstandenen Christus, in so einer rasanten Weise sich ausgebreitet hat. Und wenn man sich dann noch fragt, wo ist der Glaube entstanden oder wo waren die erste Botschaft, wo das verbreitet wurde? Das war an dem Ort, wo es geschehen war, in Jerusalem. Also an dem Ort, wo die damaligen Leute das nachprüfen konnten. Jawohl, es gab ein leeres Grab. Das konnte nicht verleugnet werden. Ne? Ja. Also wer alleine das untersuchen will, der wird schon erstaunlich feststellen, dass diese Nachricht von dem auferstandenen Jesus nicht erdacht gewesen sein konnte. Naja, eine Lüge kann man nicht verbreiten an einem Ort, oder man kann eine Lüge nicht dauerhaft oder verbreiten an einem Ort, wo sie widerlegbar ist. Ja, alles kommt mal ans Licht. Der Prophet Jeremia schrieb Folgendes im Jahr 600 vor Christus. Da schrieb er: Sie spannen ihre Zunge wie einen Bogen. Lüge und keine Wahrheit herrscht im Lande. Sie gehen von einer Bosheit zur anderen. Mich aber achten sie nicht, spricht der Herr. Also es war noch viele Jahrhunderte vorher, vor Jesus Christus, war in Israel, in Juda, der Prophet Jeremia, der beklagte, dass in seinem Volk Israel keine Wahrheit ist, sondern Lüge. Wir sehen, der Feind Gottes, der Satan, oder auch Teufel genannt, ist der große Lügner. Jesus Christus sagt selbst über die einflussreichsten Israeliten damals, in Johannes 8, Vers 44, da sagte er: Ihr habt den Teufel zum Vater und nach eures Vaters Begieren wollt ihr tun. Der ist ein Mörder von Anfang an und steht nicht in der Wahrheit. Denn die Wahrheit ist nicht in ihm. Wenn er die Lüge redet, so redet er aus dem eigenen. Denn er ist ein Lügner und der Vater der Lüge. Ja, also das war schon ziemlich heftig, dass unser Herr Jesus, der Herr Jesus, seinen religiösen führenden Leute sagt: Ihr seid nicht Abrahams Kinder, sondern ihr seid Teufelskinder. Ich meine, von der Abstammung, biologisch waren sie von Abraham die Kinder. Aber ihr seid Kinder des Teufels, weil ihr die Lügen des Teufels weiter verbreitet. Schon ziemlich heftig. Ja. Ein Autor, George Orwell, schrieb in seinem Roman 1984, der bekannt ist, sagt er: Je weiter sich eine Gesellschaft von der Wahrheit entfernt, desto mehr wird sie jene hassen, die sie aussprechen. Ja, Und inzwischen merkt man, dass wir das auch in vieler Hinsicht in unserem Land erleben. Aber es war auch schon damals so. Wer will die Wahrheit hören? Und die Bibel beschäftigt sich mit der Frage nach der Wahrheit. Wenn die Geschichten von Adam und Eva, von der Sintflut, von dem Leben Jesu nur frei erfunden gewesen wären, dann hätte dieses Buch für uns keine Bedeutung. Dann wäre die Bibel nichts Besseres wie der billige Roman im Aldi nebenan, ja? Oder, ja? Aber weil die Bibel wahr ist, hat sie eine ganz andere Bedeutung für uns. Ja? Ehrliche Journalisten fragen nach der Wahrheit und nicht nach dem, was andere hören wollen. Ehrliche Richter fragen nach dem wahren Zusammenhängen der Argumente und wollen ein gerechtes Urteil sprechen. Und der Apostel Paulus erfreute sich im Römerbrief über Menschen, die nach der Wahrheit geforscht hatten und Jesus als ihren Retter bereits angenommen hatten. Paulus sagt hier in Vers 11, denn mich verlangt danach, euch zu sehen, damit ich euch etwas mitteile an geistlicher Gabe, um euch zu stärken. Das heißt, damit ich zusammen mit euch getröstet werde durch euren und meinen Glauben, den wir miteinander haben. Paulus schrieb zu den Christen in Rom, ich möchte Gemeinschaft mit euch haben. Ja, dieser Austausch mit den Glaubensgeschwistern ist elementar wichtig. Wir sehen in diesen Worten von Paulus diese Sehnsucht, bei ihnen zu sein, in Rom. Aber wir wissen, dass es dann noch 3 Jahre lang gedauert hat, bis Paulus wirklich in Rom war. Und so blieb ihm damals nichts anderes übrig, wie einen Brief an diese Geschwister zu schreiben. Ja, und wir sehen auch für uns als Gläubig, wir benötigen Gemeinschaft mit anderen Christen. Aus Distanz ist das immer schwieriger. Gemeinschaft mit Gläubigen ist ganz wichtig. Und auch die erste Gemeinde kam täglich zusammen. Warum wollte jetzt Paulus nach Rom? Welche Botschaft wollte er verkündigen? Wie wollte er sie unterstützen? Er sagt, das Evangelium ist eine Kraft Gottes. Es errettet die Juden und auch die Griechen. Was wir heute als Synonym sagen können für die Heiden, also für die Nichtjuden. Das war, viele Juden damals hatten nur ihr eigenes Volk gesehen. Ja, wir glauben an den allmächtigen Gott. Ja, so eine Exklusivglaube, ja. Aber so war das von Gott nie gedacht. Gott hatte seinen Rettungsplan für die ganze Welt bestimmt. Er hat das Volk Israel erwählt, damit sie seine Zeugen sein sollten. Das, jawohl, ja. Oder sehr wohl, ja. Paulus schreibt, die Gerechtigkeit kommt aus Glauben. Rom und das Evangelium passen schlecht zusammen. Die Hauptstadt der Weltmacht und Triumph des Gekreuzigten. Welche Gegensätze hier aufeinander prallen. Paulus verkündigt einen Gekreuzigten. Die Römer, ja, symbolisiert Macht und Unterdrückung. Und dieser Gekreuzigte sollte der Retter sein. Und Paulus sagt, denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist eine Kraft Gottes, die selig macht. Alle, die daran glauben, die Juden und dann die Griechen auch und Römer und Deutschen und Brandenburger. Ja. Denn darin wird offenbart die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Welcher kommt aus Glauben in Glauben? Der Gerechte wird aus Glauben leben. Welche wunderbaren Verse. Jetzt Ja. Und Paulus hat auch an den Vers gesagt, Apostelgeschichte 4, Vers 12 vielleicht, wo Petrus damals gesagt hat, und in keinem anderen ist das Heil, auch in keinem anderen Name unter dem Himmel, dem die Menschen gegeben, durch den wir selig werden sollen, also durch Jesus. Ja. Das war die gute Nachricht, die frohe Botschaft, die Paulus in Rom auch verkündigen wollte. Aber ich möchte jetzt wieder zurückkommen auf die Frage, die ich am Anfang gestellt habe. Können wir, oder woran können wir jetzt erkennen, dass es Gott gibt? Ich meine, es ist gerechtfertigt, dass ihr auch demgegenüber einen kritischen Blick habt. Ja, was sagt jetzt hier der Matthias hier? Oder ist es plausibel, was in der Bibel steht? Ja, wer danach forscht und fragt, ist das wahr, ja? Oder sind das alles nur fromme Spinner, die an sowas glauben? Was ist da dran? Wie kann man Gott erkennen? Da hatte ich hier in Vers 18 gelesen. Denn Gottes Zorn wird vom Himmel her offenbart über alles gottlose Wesen, alle Ungerechtigkeit der Menschen, die die Wahrheit durch Ungerechtigkeit niederhalten. Und jetzt Vers 19. Denn was man von Gott erkennen kann, ist unter ihnen offenbar. Denn Gott ist es ihnen offenbart. Denn Gottes unsichtbare Wesen, das ist seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit der Schöpfung der Welt ersehen aus den Werken, wenn man sie wahrnimmt, sodass sie keine Entschuldigung haben. Paulus sagt hier, also auch die Menschen, die vielleicht noch nie etwas hier von der Bibel gehört haben, auch die haben letztendlich keine Entschuldigung. Die kennen vielleicht nicht den Erlösungsweg. Aber trotzdem hat Gott in die Herzen der Menschen die Sehnsucht nach einem Schöpfergott hereingelegt. Ja, welche Erkenntnis des allerhöchsten Gottes, ja, Gottes unsichtbare Wesen wird seit der Schöpfung der Welt offenbart. Also indem wir in die Natur blicken. Hier ist so eine schöne Pflanze. Ja? Oder geht mal hier in unseren schönen Wäldern spazieren. In jeder einzelnen Blume, in jedem einzelnen Baum steckt so viel Wunder. Die Frage ist, gab es Personen in der Vergangenheit, die nicht Juden waren oder mit Israeliten Kontakt hatten, aber dennoch an den lebendigen Gott, den Schöpfer des Himmels und der Erde, glaubten? Evolutionisten behaupten, irgendwann haben unsere Vorfahren, die Urmenschen oder so, angefangen, sich vorzustellen, dass der Mensch eine Seele habe, und dann stieg die Verehrung stufenweise der Glaube zur Besänftigung der Geister. Und dann auf Verehrung von Fetischen oder von lokalen Göttern, Naturgöttern und zum allgemeinen Polytheismus bis zur Vorstellung eines allerhöchsten Wesens. So glauben es moderne Evolutionisten, wenn sie sich Gedanken machen über die Religion. Wie sind Religionen entstanden? Dass sie zuerst viele Götter hatten und dann von dem Geist und dann, indem sich die Gesellschaft weiterentwickelte mit Königen und so weiter, ja, dann haben wir nur einen König, nur einen Gott. Ja. Ja, von etlichen Missionaren kann man Berichte lesen, als sie als westliche Menschen zum ersten Mal mit einem Urwaldstamm in Verbindung kamen, dass in sehr vielen Stämmen noch Wurzeln zu finden waren von der Vorstellung, dass es einen Schöpfergott geben musste. Aber aus bestimmten Gründen heute keine Verbindung mehr mit ihm haben konnten und nun Animisten waren. Danke, Martin, dass du schon hier. Ich habe auch das Buch, was hier aus dem Buch Ewigkeiten in Herzen hier zitiert hast. Das war eine ganz Da stehen ganz viele Einzelheiten über Urvölker drin.
Ja,
wie Martin schon erzählt hat hier von diesem Schandtal oder Sandtal in Indien, ein 2-Millionen-Volk, wie dann die Missionare hinkamen und dann plötzlich feststellten, dass sie in ihren Urvorstellungen es noch eine Wurzel gab von einem lebendigen Gott, einem Schöpfergott, der größer ist als alle Götter, denen sie dienten. Ja. Und wie sie dann offen merkt, dass diese Missionare, die plötzlich so schnell hier ihre Sprache konnten, über die Berge kamen oder von wo sie sagen, Mensch, der bringt uns jetzt die Botschaft, die wir brauchen, die verloren gegangen ist. Ja. Und wie dann innerhalb von kürzester Zeit zigtausende zum Glauben gekommen sind aus diesem Volk. Das, ja, warum? Weil sie schon in ihre Vorfahren an einen Schöpfergott glaubten und die Verbindung gesehen hatten. Es war eigentlich keine neue Offenbarung, es war ein Herausholen aus dem Glauben, den sie früher mal hatten. Ja? Und jetzt hatten sie den wahren, lebendigen Gott, konnten Missionare ihnen davon erzählen. Ja. Es ist noch eine interessante Sache, steht hier in dem Buch über die Inkas. Hier, der König oder in Südamerika, der Herrscher, der hieß, was muss ich gucken, Pachacuti, wenn ich es richtig ausspreche, ein Herrscher von den Inkas, der regierte von 1438 bis 1471 nach Christus, hier im Inka-Reich. Er brachte die Inkas zur größten Blüte. Er baute dieses berühmte Machu Picchu, was mehrere hundert Jahre der Außenwelt verborgen war. Erst 1904 wurde diese Stadt gefunden. Von diesem Erbauer und von diesem Pachacuti ist bekannt, dass er bemerkte, wie vorbeiziehende Wolken die Sonnenstrahlen abschwächten. So schloss er daraus, wenn Inti wahrer Gott wäre, so nannte sie den Sonnengott, könnte kein anderes nur geschaffenes nur geschaffenes Ding sein. Ja. Also wenn diese Sonne, dieser Inti-Gott, der kann eigentlich nicht Gott sein, weil er durch die Dunkelheit verdunkelt und abschwächt. Also durch dann ein Gott, der plötzlich im Schatten durch die Wolken verdeckt wird. Er traf die Erkenntnis, dass er nur einen Gegenstand als Schöpfer angebetet hat. Er hat gesagt, die Sonne ist nur ein Gegenstand, ist nicht Gott. Ja. Er stellte sich der Frage, wenn Inti nicht der wahre Gott ist, wer ist es dann? Wie konnte ein heidnischer Inka, der keinen Zugang zu den jüdischen christlichen Gotteserkenntnis hatte, hier eine Antwort auf derartige Frage bekommen? Die Antwort war sehr einfach. Aus alten Überlieferungen der eigenen Kultur an Virashuka, den Herrn, den allmächtigen Schöpfer aller Dinge. Es gab nur einen Schrein den sein Vater gebaut hatte, der diesem Gott gewidmet war. So berief er eine Konferenz der Sonnenpriester ein. Es stellte sich Folgendes klar. Inti, also es sind drei Dinge, sagte die. Inti kann nicht Weltgeltung haben, wenn er, während er einigen Licht gibt, es anderen vorenthält. Das Zweite, er kann nicht vollkommen sein, wenn er niemals in Ruhe verweilen kann, sondern immer rumläuft, ja, um die Erde. Drittens, auch kann er nicht allmächtig sein, wenn die kleinste Wolke ihn verdecken kann. Er befahl, dass Inti von nun an nur noch als Verwandter respektiert werden sollte. Einfach als eine Mitkreatur. Gebete sollten mit Ehrerbietung und Demut den Vierer-Rocker gerichtet werden. Ja, es gibt von ihm eine ehrfürchtige Hymne komponiert, die dieses beinhaltet. Aber man weiß, dass ihm diesen Herrscher Pakoriti ihm begegnete dann bittere Feindseligkeit. Aber es gab auch Zuspruch unter den Inkas. Schließlich beugte er sich unter politischer Zweckmäßigkeit, sodass er anordnete, dass dieser Vierer-Hacker, also der, wenn er als lebendigen Gott, nur befahl, dass nur die regierende Kaste diesen anbeten sollte. Ja. Vielleicht dachte er, dass irgendwann das auch die anderen davon mitbekommen würden, aber da gab es zu viel Widerstand. Ja. Aber leider wissen wir, dass ein Jahrhundert später hatten erbarmungslos die Spanier die obere Inka-Klasse alle vernichtet. Ja. Was wäre gewesen, wenn diese Pakoriti zu seinen Lebzeiten Missionare hätte kennenlernen dürfen? Ja. Heute bestätigen Ethnologen, was schon viele Missionare hunderte Jahre lang wussten, dass 90% der Urreligionen von monotheistischen Anschauungen durchsetzt sind. Also diese gängige Theorie der Evolutionisten über die Entstehung der Religion ist falsch, ist widerlegt. Im Gegenteil, man kann beweisen, dass ursprünglich die Religionen von einem wahren Gott ausgingen und dann diese Gedanken immer mehr verloren haben. Ja. Nun möchte ich noch zu einer interessanten Person in den Mosebüchern kommen. Auch da sehen wir eine ähnliche Begebenheit. Und zwar, kennt ihr den Melchisedek? 1. Mose 14. Also hier in der Geschichte geht es um Abraham. Abraham ist uns sehr wohl bekannt. Als er dann im Land Kanaan war. Es gab im Land Kanaan, dem verheißenen Land, also Gott hatte ja Abraham aus Ur weggeführt ins Land Kanaan. Er sagt, mit dir will ich ein neues Volk machen. Ein Volk, das ein Zeugnis ist für diese Welt. Ich will mit dir neu anfangen. Aber dieser Abraham, dieser gottesfürchtige Mensch, der an den lebendigen Schöpfergott glaubte, hatte hier in Kapitel 14 eine Begegnung mit einem König Melchisedek. Sein Neffe Lot war in großer Not. Der wurde gefangen weggeführt, da gab es einen Krieg. Und Abraham mit seinen Leuten hatte einen Befreiungsfeldzug gemacht, um seinen Neffen zu befreien. Außerdem hatte er noch den König von Sodom und mitbefreit und noch andere Könige, die gefangen waren. Aber nach diesem Ereignis, da heißt es in Vers 17, als er nun zurückkam von dem Sieg über Kedor Laomer und die Könige mit ihm, ging ihm entgegen der König von Sodom in das Tal Schawe, das ist das Königstal. Aber Melchisedek, der König von Salem, trug Brot und Wein heraus und er war ein Priester Gottes des Höchsten. Und segnete ihn und sprach, gesegnet seist du, Abraham, vom höchsten Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat. Und gelobt sei Gott, der Höchste, der deine Feinde in deine Hand gegeben hat. Und Abram gab ihm den Zehnten von allen. Da sprach der König von Sodom zu Abram: Gib mir die Leute, die Güter behalte für dich. Aber Abram sprach zu dem König von Sodom: Ich hebe meine Hand auf zu dem Herrn, dem höchsten Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, dass ich von allem, was dein ist, nicht einen Faden noch einen Schuhriemen nehmen will, damit du nicht sagest, du habest Abraham reich gemacht, ausgenommen, ja, was die Knechte verzehrt haben. Doch lass die Knechte, die Männer Anna, Aschkol und Amman, die mit mir gezogen sind, ihr teilnehmen. Hier sehen wir, Abraham hatte die Begegnung mit zwei verschiedenen Königen. Zuerst der König von Sodom, der wollte ihm Geld und Macht und Reichtum versprechen. Abraham hatte ja ihm geholfen, dass er wieder befreit wurde. Aber Abraham sagt, nein, von dir will ich es nicht. Abraham wusste, das ist ein Götzenanbeter. Der steht nicht im Segen Gottes. Ihm ging es um Lot und die Befreiung. Ja. Aber dann kam noch der Melchisedek, ein König von Salem. Und was heißt Salem? Frieden. Salem war eine Stadt. Die Stadt war da, wo heute Jerusalem ist. Ein König zur Zeit Abrahams in Salem. Der kam zu ihm mit Brot und Wein und segnete ihn. Also hier sehen wir einen heidnischen König, der aber den Schöpfergott anbetete und der als Priester Gottes Höchsten bezeichnet wird. Viel mehr wissen wir nicht von dem König. Dieser Mann, sehen wir, der kommt jetzt und sieht jetzt Abraham, der eine weitere Offenbarung von Gott bekommen hat. Der jetzt der Abraham als der Ausländer, der zu ihm gekommen ist in seine Gegend. Und jetzt segnet der Melchisedek diesen Abraham. Und Melchisedek, ja. Also sehen wir, dass Gott, dass es auch in der Vergangenheit Menschen gab, die gottesfürchtig waren. Gott ist bemüht, dass alle Menschen die Wahrheit erkennen. Und Melchisedek glaubt an den El Elyon, ja, an den gleichen Gott, an den auch Abraham glaubte. Ja. Und ja, wie wunderbar ist das, dass wir auch sehen können, auch in anderen Kulturen gab es Leute, die eine Vorstellung hatten von Gott. Was für eine Verantwortung ist es wiederum auch für uns, die wir jetzt die komplette Offenbarung Gottes haben. Dass auch diejenigen, die nur einen Bruchteil von dem lebendigen Gott sehen, ja, dass auch die das Evangelium brauchen. Ja. Also so wie diese Inkas oder wie diese diese anderen in Indien und viele Stämme. Ja. Und ich denke auch in unserer Zeit ist das eine Riesenherausforderung. Wir leben in einer Zeit, wo die Menschen Gott so beiseite gestellt haben und gesagt haben, wir glauben nicht an einen Schöpfergott. Wir glauben, alles ist zufällig entstanden. Das ist die Glaubensdevise unserer meisten Mitbürger. Sie verachten das. Und wir sehen, es wird mehr eher das, was der Mensch macht, verehrt. Auch heute. Wir denken auch, wie kann man so primitiv sein in den Stammesreligionen früher. Ja? Aber im Prinzip, was geschieht denn heute? Wir schaffen das. Wir können alles bewältigen. Wir können die Krankheit besiegen. Wir können das Klima verändern. Wir können, was weiß ich, was wir alles können. Ja, ja. Aber was kann der Mensch? Wir sind abhängig von Gott. Wenn man mal sich überlegt, wie der Mensch ist oder jetzt unser Körper allein nur betrachtet, dann muss es da viel mehr dahinter stehen, ein Entwickler stehen. Ich dachte gestern nur so eine ganz Kleinigkeit, macht man sich eigentlich keine Gedanken, aber da bin ich nur mal abends, da bin ich hier unter diesen Meerschweinchenstall rübergestolpert, was dunkel war und ich den nicht gesehen und ich nicht dran gedacht habe, dass er da steht. Da habe ich mich ja so ein bisschen verletzt, ja. Ach, Schramme, ja, okay. Aber habt ihr euch mal vorgestellt, mal darüber Gedanken gemacht, wie wunderbar ist, dass das Blut gerinnt, dass es wieder zusammenwächst, dass es wieder verheilt. Wir haben, der Mensch heilt sich von alleine, ja. Also, ja. Wir sind so ausgelegt, dass wir, dass Reparaturmechanismen in unserem Körper sind, dass auch wenn Verletzungen da sind, dass es wieder in Ordnung kommen kann, ja. Also wenn jetzt unser VW-Bus hat so ein paar kleine Beulchen, ja, oder so. Also bis heute ist die noch nicht rausgegangen. Das Blech hat sich nicht wieder rausbewegt. Also, ich verstehe das nicht. Ja. Ja, merkt ihr, wie wunderbar wir geschaffen sind? Ich möchte abschließen mit noch ein paar Versen aus dem Römerbrief und dann komme ich auch wirklich zum Schluss. Es ist wichtig, dass wir uns auf Gott besinnen. Wenn wir nicht den Schöpfer verehren, verachten, dann passiert nämlich Folgendes. In Vers 24 schreibt Römer, also Paulus im Römerbrief, Kapitel 1, Vers 24, darum hat Gott sie in den Begierden ihrer Herzen dahingegeben, in die Unreinheit, sodass sie ihre Leiber durch sie selbst geschändet werden. Also das kann man in allen diesen Kulturen sehen, oder ja, wo dann diese Abwärtsspirale ist. Vom lebendigen, wahren Gott weg, bewegt man sich auf einen Abwärtsweg. Und Gott ist ein Gentleman. Er zwingt niemanden auf. Er hat ein Angebot. Aber wenn die Menschen nicht hören wollen, wenn sie nicht sehen wollen, wer er ist, dann überlässt er den Menschen ihren freien Lauf, ihr Schicksal. Und da heißt es, sie, die Gottes Wahrheit in Lüge verkehrt und das Geschöpf verehrt und ihm gedient haben, statt den Schöpfer, der gelobt ist in Ewigkeit, Amen. Darum hat sie Gott dahingegeben in schändlicher Leidenschaft, denn ihre Frauen haben den natürlichen Verkehr vertauscht mit dem widernatürlichen. Desgleichen haben auch die Männer den natürlichen Verkehr mit den Frauen verlassen und sind in Begierden zueinander entbrannt und haben Mann mit Mann Schande getrieben und den Lohn ihrer Verirrung, wie sie ja sein mussten, an sich selbst empfangen. Und wie sie es für nichts geachtet haben, Gott zu erkennen, hat sie Gott dahingegeben in verkehrten Sinn, so dass sie tun, was nicht recht ist, voll von aller Ungerechtigkeit, Schlechtigkeit, Habgier, Bosheit, voll Neid, Mord, Hader, List, Niedertracht, Zuträger, Verleumder, Gottesverächter, Frevler, hochmütig, prahlerisch, erfinderisch, im Bösen, den Eltern ungehorsam, unvernünftig, treulos, lieblos, unbarmherzig. Sie wissen, dass sie solches tun, nach Gottes Recht den Tod verdienen. Aber sie tun es nicht allein, sondern haben auch Gefallen an denen, die es tun. Beschreibt nicht das auch unsere Gesellschaft, in der wir leben? Hier wird praktizierte Homosexualität beschrieben. Sie werden dem Nichtigen den normalen Weg verlassen. Sie verehren sich selbst, Körperkult und sonst was, ist neidisch, ja, niederträchtig, verleumderisch, Gottesverächter, Frevler. Deswegen, lasst uns zurückgehen zu dem Gott der Bibel. Lasst uns wirklich auf ihn besinnen. Er ist der Allmächtige. Wenn wir zurückkommen zu ihm, dann können wir wieder, wenn wir wieder hergestellt. Das, was schlecht ist, was falsch ist, können wir Vergebung erfahren. Jesus ist, der frei macht. Und so wünsche ich mir, dass wir alle Gott die Ehre geben. Und dass wir auch den Menschen um uns herum sagen, ja, wir brauchen Gott. Er ist es, den wir brauchen. Unbedingt. Nur dann haben wir auch hier bei uns in Deutschland eine Zukunft. Ja. Wenn wir uns nicht zu ihm wenden, dann sind wir alle verloren. Ja. Aber bei ihm sind wir geborgen. Er ist der Erlöser, der Erretter. Amen.